Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Guten Tag. Wir reden über die Zeiten des Umbruchs, der politischen Unruhe, des gesellschaftlichen Zerfalls. Nicht heute, sondern vor knapp 100 Jahren, als der historische Faschismus seinen Aufstieg nahm. Die Systeme Mussolinis in Italien und Francos in Spanien liefern bis heute beunruhigende Blaupausen, weil sie, anders als der deutsche Nationalsozialismus, immer noch von einer zu großen Zahl an Menschen als nicht völlig gescheiterte politische Experimente angesehen werden. Über die beiden faschistischen Führer sind neue Bücher erschienen und der niederländische Historiker Frank Diekötter liest aus der Geschichte des Faschismus sogar einen How-to-do-Plan heraus. Diktator werden, heißt sein sarkastisch klingender Buchtitel. Deutschland von Kultur mit politischen Sachbüchern. Aber das, was wir jetzt besprechen, ist es nicht. Kein Sachbuch, sondern ein Roman des Italieners Antonio Scurati. Dickleibig, 830 Seiten, mit einem doch sehr typischen, nämlich geheimnisvollen Romantitel. M, Sohn des Jahrhunderts. Ich denke da natürlich sofort an den Fritz-Lang-Filmklassiker M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ob das beabsichtigt sein kann und warum wir in der Sachbuchsendung über diesen Roman sprechen, verrät jetzt Maike Albart, die das Buch gelesen hat. Warum sprechen wir über M? Wer ist M?
Hinter M verbirgt sich Mussolini, der Diktator Benito Mussolini, der ja auch der Ideengeber, der prägende Kopf der faschistischen Bewegung überhaupt war und der als erster diese Idee des Führers geprägt hat und sehr, sehr klug war, sehr charismatisch war in der Art und Weise, wie er diese Führerschaft gestaltet hat. Er hat ja ein ganzes Land verführt gewissermaßen.
Also das ist doch dann eine Biografie.
Nein, es ist ein Roman, Romanzo, die Genrebezeichnung steht auch drunter, aber Antonio Scurati arbeitet mit einer Fülle von Dokumenten. Es ist ja der Auftakt einer Trilogie. Dieser Band hier beginnt 1919 und reicht bis 24 mit einem Schlenker ins Jahr 1925 und geschildert wird dieser rasante, sehr überraschende Aufstieg Mussolinis, der ja zuvor ein sehr erfolgreicher Journalist war, zuerst ein Sozialist, davor war er sogar Grundschullehrer und kam eher aus einfachen Verhältnissen. Und dann wurde er, weil er eine ungeheure Witterung besaß für die Stimmung auf der Straße, für die Lage, die verzweifelt war, Italiens nach dem Ersten Weltkrieg, zu dem Kopf dieser faschistischen Bewegung und hat sehr genau gewusst, wie er die Gewalt, die überall herrschte, kanalisieren konnte. Er war einfach ein sehr instinktgetriebener Politiker.
Jetzt sagen Sie einfach, der hat eine Trilogie geplant, also es geht unendlich weiter.
Ja, aber dieser erste Band besteht ja schon aus 830 Seiten, also ist ungeheuer überfrachtet. Er arbeitet mit diesen Dokumenten, die so etwas wie eine Rückversicherung sind. Er gestaltet dann die einzelnen Kapitel auch immer ein bisschen fiktional aus und hat eine Fülle an Figuren. Das ist so ein panoramatischer Zugriff, der Versuch, Mussolini einzubetten und auch zu zeigen, wie diese Mechanismen gegriffen haben. Das ist vielleicht auch ein Verdienst, dass er zeigt, es sind ganz verschiedene Kräfte. Die Liberalen haben ihm geholfen, die Industriellen haben ihm geholfen, die Sozialisten hatten eigentlich sogar einen ungeheuren Wahlsieg eingefahren 1919 und trotzdem hat er es geschafft, die Lage zu drehen, weil er ganz einfach Gewalt geschürt hat durch seine Verbände der Arditi, das waren die Veteranen des Ersten Weltkriegs. Also das versucht Antonio Scurati mit dieser Form so ein bisschen in den Griff zu bekommen, aber die Gefahr ist natürlich, dass er seinen Protagonisten so ein bisschen aus dem Auge verliert, obwohl er den roten Faden bildet und dass er sich eigentlich nicht zutraut, das ganze Narrativ auch aufzulösen und richtig zu entwickeln. Also es bleibt immer wieder stecken.
Da würde ich jetzt aber sagen, vielleicht ist die Gefahr ja geradezu gar keine Gefahr, weil ich sehe die Gefahr, dass er in diesen Protagonisten hineinschlüpft. Wir kennen das von problematischen Nazi-Romanen, dass plötzlich dieses Monströse und dieses Faszinierende des Diktators in den Vordergrund und auch verlockend wird.
Ja, im Grunde genommen ist das auch der Haupteinwand, den ich von Anfang an hatte. Es gibt sogar gleich zum Einstieg, und das ist ein großes Wagnis, eine Passage, die in der ersten Person Singular geschildert ist. Also da spricht Mussolini selbst und da sträuben sich einem natürlich die Nackenhaare. Aber er versucht es dann zu umgehen, indem er aus der dritten Person erzählt und immer so eine olympische Perspektive einnimmt. Und Sie haben schon recht, die Gefahr ist natürlich, dass Mussolini auch zu einer Art Ikone wird. Und im Grunde genommen erliegt auch Scurati, obwohl er betont, dass er von links kommt und dass das ein aufklärerisches Unterfangen sei, diesem Faszinosum Mussolini. Also er will didaktisch sein und das schafft er im gewissen Sinne auch, denn in Italien ist die Geschichte des Faschismus längst nicht so präsent, wie sie sein sollte, aber er scheitert dann an den erzählerischen Herausforderungen. Er hätte vielleicht einzelne Figuren, es gibt nämlich sehr markante, wie Margherita Sarfatti, seine Geliebte, stärker in den Vordergrund stellen können. Das war eine venezianische Jüdin, die Mussolini den letzten gesellschaftlichen Schliff vermittelt hat, die in Mailand einen Salon hatte, oder seinen großen Gegenspieler Matteotti, der eine Rolle spielt, der wichtig ist. Ein sozialistischer Abgeordneter, der dann ermordet wird. Und das ist dann der Endpunkt eigentlich, als Italien auch endgültig zur Diktatur umgebaut ist. Und darauf hätte er sich mehr verlassen können. Und da scheitert er eigentlich als Romancier.
Man hört so ein bisschen, die 830 Seiten waren nicht wirklich ein Vergnügen.
Es ist interessant aus historischer Perspektive, aber da es literarisch nicht trägt, muss ich sagen, habe ich mich gesehnt nach den Klassikern, die vom Faschismus erzählen. In Italien ist das Emilio Lusso oder Carlo Emilio Gadda, der dieses virile Mussolinis sehr genau erkannt hat, schon viel früher in den 40er Jahren und 67 dazu etwas veröffentlicht hat und von der Ära des Schwanzes sprach. Und das trifft es eigentlich ganz genau. Und das schafft Antonio Scurati nicht.
Vielen Dank, Maike Albert, für diesen Blick auf den voluminösen Roman von Antonio Scurati. M, der Sohn des Jahrhunderts, heißt er, hat 830 Seiten und wurde aus dem Italienischen übersetzt von Verena von Koskull. Erschienen bei Klett Cotta, 32 Euro für das gebundene Buch. Mussolini in Italien gelang die erste faschistische Machtübernahme im 20. Jahrhundert. Die zweite durch Hitler war die folgenreichste. Doch die erfolgreichste, das Wort ist hier kein Euphemismus, gelang General Franco in Spanien. Nach dem Sieg im Bürgerkrieg dauerte dessen Regime bis 1975, eine unfassbar lange Zeit für einen Diktator mitten im demokratischen Nachkriegseuropa. Und wenn man den Ausführungen des Spanienkenners Hannes Barmann folgt, dann ist der demokratische spanische Staat bis heute mit Francos faschistischem Erbe verwoben. Francos langer Schatten heißt sein Buch, über das ich nun mit ihm reden möchte. Guten Tag, Herr Barmann.
Guten Tag.
Franco war tot, ich zitiere aus Ihrem Buch, aber der spanische Staat hatte ihn ohne jede Einschränkung überstanden. Eine Staatskrise, die mit einem gesellschaftlichen Wandel nicht selten einhergeht, war nicht zu erkennen. Wie, Herr Barmann, geht sowas nach 40 Jahren Diktatur? Keine Auf- und Abrechnung?
Tja, Franco selbst hat es mit den Worten verschnürt und gut verschnürt bezeichnet, denn er hat sich frühzeitig Gedanken gemacht, was nach seinem Tod passieren würde. Er hatte 25 Jahre den Prinzen und künftigen König ausgebildet und er hatte sich als absoluten Sicherheitswahrer seiner Diktatur einen Admiral, Carrero Blanco, ausgesucht als Ministerpräsidenten. Der sollte sozusagen die Zügel fest in der Hand haben. Der König darüber sollte eher die Kirsche auf der Torte sein.
Aber dann passiert etwas Unerwartetes, ein Attentat. Dieser Mann wird ermordet und Juan Carlos führt die Demokratie ein.
Genau. Und diese Herausnahme des zentralen Bausteins seiner Nachfolge hat diesen Prozess überhaupt erst möglich gemacht. Ich will auch noch mal betonen, es ist das einzige Land in Europa in der Diktaturengeschichte des 20. Jahrhunderts, das dann diesen reibungslosen Übergang auch noch geschafft hat. Es gab überall entweder ein abruptes Ende, einen Bruch, einen Putsch, was auch immer im Gefolge des Zweiten Weltkriegs. Nur in Spanien war dies nicht der Fall.
Nun kann ich mich noch gut erinnern, ich war ein Jugendlicher in dieser Zeit in den 70er Jahren und ich kann mich erinnern, dass es tatsächlich so etwas Heldisches hatte, dieser junge Juan Carlos, der plötzlich Demokrat war. Aber was hat er denn eigenständig eigentlich gemacht? Denn Sie sagen ja auch, die alten Eliten haben einfach weiter existiert, die frankistischen.
So ist es. Die alten Eliten sind heute alle wiederzufinden, teilweise in beiden Parteien, in beiden großen Parteien, noch großen Parteien, natürlich im Sicherheitsapparat, natürlich in der Justiz. Der eigentliche Verdienst von Juan Carlos liegt in den ersten Jahren. Da sieht er nach dem Tod von Carrero Blanco, sieht er auf einmal die Beinfreiheit, die ihm auf einmal gegeben wird, und er sucht sich mit dem Generalsekretär der faschistischen Falange-Bewegung, Adolfo Suarez, einen Ministerpräsidenten, dem er den Auftrag gibt: Mein Lieber, wir machen jetzt in Demokratie. Und diese beiden schaffen es in der Tat, diesem Land einen demokratischen, nicht nur ein Mäntelchen umzuhängen, sondern in der Tat, also eine verfassungsgebende Versammlung, ein neues Parlament, Wahlen, zu denen dann 1981 die Sozialisten an die Macht kommen und 15 Jahre lang das Land regieren.
Das klingt wie eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Sogar die Kommunisten waren zu den Wahlen zugelassen. Es gab, wir wissen das, auch mal kurzzeitig den Versuch eines Militärputsches, der wurde niedergeschlagen. Aber das kostet doch was. Und das heißt auch so, der Pakt des Vergessens, das Amnestiegesetz von 1977, also es wurde nichts juristisch verfolgt. Und zugleich war das ein Amnesiegesetz, sagen Sie und viele Spanier.
In der Tat. Es ist der Pakt gewesen, wir wollen die Vergangenheit ruhen lassen. Dahinter stand, dass die gesamte Militärführung, ich darf ein bisschen korrigieren, der Militärputsch oder der Aufstand der Militärs wurde niedergequatscht. Und zwar vom König, der sich den putschenden General zur Brust nahm und mit ihm von Mann zu Mann redete und sagte: Jaime, du kannst das jetzt nicht machen, das kannst du nicht bringen. Du musst uns eine Chance geben. Und er hat tatsächlich den General dazu bewegt, seine Truppen wieder in die Kaserne zu bringen. Also auch ein Vorteil, den der König damals hatte und ausgespielt hat. Nein, dieser Pakt des Vergessens hatte natürlich viele Ursachen. Also die Amnestie war gewünscht von allen, die aus dem Exil zurückkamen, von den Parteien, die im Untergrund gekämpft hatten, von denen, die in der Opposition standen und von denen viele Mitglieder in den Gefängnissen schmorten. Die wollten die frei bekommen. Das war ein völlig legitimer Wunsch, und darüber hinaus gab es auch in der Tat die Bereitschaft, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommunisten an erster Stelle. Da war Franco noch am Leben. Da haben die schon Kontakte aufgenommen und haben Fühlungnahme in Richtung auf eine neue Gesellschaft, die nicht in neuen Kämpfen über die Vergangenheit beschädigt werden sollte.
Darf ich hier mal einhaken? Das ist 40 Jahre her. Man sollte meinen, dass fast zwei Generationen, die herangewachsen sind, junge europäische Spanier, sich an diesen Schweigepakt einfach nicht mehr halten wollen. Ist da was passiert?
Zunächst mal nicht. Als ich nach Spanien kam, Ende der 90er Jahre, ich hatte da 10 Jahre meinen zweiten Wohnsitz, wollte darüber mit mir wirklich niemand reden. Die einen hatten zu tun mit dem Alltag, die anderen hatten schlichtweg noch Angst. Gerade Leute auf dem Lande, die Praktiken der Zivilgarde, der paramilitärischen Guardia Civil erlebt hatten, die übrigens bis heute das faschistische Rutenbündel in ihrem Symbol haben, an jeder Kaserne, auf ihren Uniformen, an den Autos, die hatten immer noch wirklich Furcht. Das war weit in die politische Führung. Zum Beispiel sagte Felipe González zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Bürgerkriegs, der nach Einschätzung vieler Historiker in Spanien das einschneidendste Erlebnis in der gesamten Geschichte des Landes war. Ungefähr sinngemäß, das ist nun ein Jahrestag, aber es lohnt sich eigentlich nicht, dessen nochmal zu gedenken. Wir haben eigentlich keinen Grund. Das war erschütternd, dass die rechte Volkspartei kein Interesse hatte, an diese Dinge zu erinnern. Das war schon klar. Aber die Sozialisten haben sich da nicht weniger keine Mühe gegeben.
Also sehr verblüffend für jemanden, der Spanien nicht so gut kennt wie Sie, ist tatsächlich die Schilderung, dass ein Grundübel, das Sie verorten in diesen 40 Jahren Diktatur, nämlich die Korruption, sich durchzieht komplett durch alle Parteien. Und wenn man jetzt einen Bogen spannt zu dem, was heute gerade in Spanien los ist, wie schlimm es sie getroffen hat mit der Corona-Krise, genau wie Italien, könnte man sagen, dass letztlich eben dieser ineffiziente Staatsapparat mit Korruption auch noch so ein Verstärker ist der Krise?
Ich tue mich schwer, in der heutigen Krise Ergebnisse von früheren Versäumnissen in der Demokratieentwicklung zu sehen. Das hat sicherlich mit sehr viel Privatisierung im Gesundheitssektor zu tun. Das könnte ein Grund sein. Aber wie gesagt, ich will das nicht jetzt in diese Diskussion bringen. Ein roter Faden zieht sich vom Ende des Bürgerkrieges 1939 bis in die Gegenwart in der überbordenden Korruption. Es gibt eine Website, die alle Skandale, und das füllt Seiten über Seiten der letzten 40 Jahre, irgendwie aufzählen. Und die kommen zu dem Ergebnis Ende 2019, dass die bisherige Bilanz seit Einführung der Demokratie hat die Korruption einen Schaden von 125 Milliarden Euro verursacht. Das ist ja meine Ansage.
Das ist eine Ansage, die ich jetzt zur Absagechance nutze. Ein hochinteressantes Buch, das Sie geschrieben haben über unseren EU-Mitgliedstaat Spanien. Man kriegt vieles wieder in Erinnerung gerufen, was man mal so ein bisschen wusste. Vielen Dank, Hannes Barmann. Wir sprachen über Francos langer Schatten, Diktatur und Demokratie in Spanien. Erschienen im Christoph Links Verlag, 288 Seiten, kosten 20 Euro. Unleugbar geht es seit mehr als einem Jahrzehnt in vielen Teilen der Welt mit der Demokratie bergab, schreibt der niederländische Historiker Frank Diekötter. Ewige Wachsamkeit, so sagt man, ist der Preis der Freiheit, da Macht leicht gestohlen werden kann. Doch wer nun in Diekötters Buch Diktator werden, ein moralisches Lamento über strukturelle Schwächen der Demokratie erwartet, wird mit Verblüffung registrieren, dass der Autor den Spieß umdreht und uns sarkastisch vor Augen führt, wie einfach Diktatorenbiografien verlaufen. Paul Stenner fasst das Buch zusammen.
Frank Diekötter hat in seinem Buch 8 Diktatoren der Moderne porträtiert. Männer, die sich mit modernen Massenkommunikationsmitteln in ihre Position gebracht haben. Mussolini, Hitler, Stalin, Ceausescu sind die europäischen Protagonisten. Der chinesische Mao Zedong, der haitianische Duvalier, der koreanische Kim Il-sung und der äthiopische Mengistu kommen aus der sogenannten Dritten Welt. Diekötter zeichnet die Karrieren der 8 Protagonisten nach, mit dem Fokus auf den Personenkult, den sie um sich herum schufen. Im Einzelfall hat man schon viel über den einen Hitler oder den anderen Stalin gelesen, aber in der Zusammenschau lässt sich so etwas wie ein Katalog der gemeinsamen Nenner aufstellen. Denn laut Diekötter liegt der Personenkult im Herzen der Tyrannei, ist Bestandteil seines innersten Kerns. Frank Diekötter hat im Verlauf seiner Studien einen tiefen Einblick in die Herrschaftstechniken von Diktaturen getan. Und festgestellt, egal von welcher ideologischen Basis aus die Protagonisten gestartet waren, ab einem gewissen Punkt waren Kern und Inhalt ihrer Herrschaft sie selbst. Auch die vorgeblichen Marxisten und Leninisten entfernten sich rasch von ihren Ursprüngen, schreibt Diekötter. Denn unter Stalin war man Stalinist, unter Mao Maoist und unter Kim eben Kimmist. Mussolini zeichnete die Blaupause. Er war ein fesselnder Redner und ein Meister des Pomp. Folgt man Diekötter, dann ist eine der wesentlichen Stimulantien der Massenbegeisterung das Warten lassen. Die Leute stehen und stehen, von Ordnern gut bewacht, von Musik aufgeputscht, stundenlang, bis sich mit dem Auftreten des Duce selbst die kollektive Gespanntheit löst. Der Messias ist erschienen, Jubel brandet auf. Natürlich sind nicht alle Händeklatscher aus freien Stücken zu den Massenspektakeln der italienischen Faschisten oder der deutschen Nazis oder der sowjetischen Kommunisten gekommen. Schlägertrupps, Polizei und Geheimpolizei gehörten zu den Helfern und Helfershelfern der Erlöser. Zieht man die Quersumme aus Diekötters Untersuchungen, erhält man so etwas wie ein Handbuch für Diktatoren und Autokraten. Wenn also beispielsweise ein Gegner der Demokratie in seinem Startloch höckt und überlegt, wie er seine Feinde ausschwitzen kann, dann könnte er aus dem Diekötter einige Lektionen des Cäsarenwahns destillieren. Lektion 1. Du brauchst keine Voraussetzungen. Du kannst sein klein wie Mussolini, völlig wie Stalin, dumm wie Brot. Der Schuster Ceausescu brachte es trotz gähnender kognitiver Leere zu dem Ehrentitel Genie der Karpaten. Lektion 2. Du bist der Größte. Du kannst alles. Du kannst alles am besten. Du bist der Einzige, der es kann. Um die Zweifler zu entwaffnen, holst du dir Bestätigung von außerirdischen Mächten. Die Vorsehung, die Nation, die Geschichte taugen allesamt als gute Auftraggeber, weil sie wunderbar wolkig sind und niemals widersprechen. Lektion 3. Sei eitel wie ein Pfau. Eine Propagandamaschinerie oder wenigstens eine gefügige Presse sind unabdingbar. Beständig müssen das Bild des Machthabers, seine Meinungen und die Feier seiner Erfolge in die Öffentlichkeit getragen werden. Früher waren Wochenschauen und Zeitungen wichtig. Heute erfüllt ein Twitter-Account denselben Zweck. Lektion 4. Du hast kein Programm. Du bist das Programm. Mach keine überprüfbaren Aussagen über das, was du vorhast. Prophezeie wattig eine goldene Zukunft. Sei sprunghaft in Aussagen und Versprechungen. Heute so, morgen so. Das ist das Programm. Es verpflichtet zu nichts und hält die Anhänger in Atem. Lektion 5. Die Details regeln die Unterteufel. Wenn etwas nicht so eintrifft, wie die Gläubigen es erwartet haben, tragen die Unterteufel die Schuld. Die enttäuschten Anhänger dürfen klagen, wenn das der Führer wüsste. Die Kötter weist nach, dass das bei fast allen Diktatoren so funktioniert. Lektion 6. Wichtig ist, dass du die Unterteufel regelmäßig in die Wüste schickst oder besser noch hinrichten lässt. Niemand darf sich sicher fühlen. Es gäbe noch mehr Lektionen, aber eine ist schlussendlich wichtig. Lektion 7. Du musst spüren, wann bei Anhängern und Gegnern ein bestimmtes Maß an Enttäuschung überschritten wurde. Dann musst du sie erschießen. Oder sie erschießen dich. Im Nachwort wird auch Recep Tayyip Erdogan unter die jüngeren Diktatoren gezählt. Die Grenze ist weich geworden. Man muss nicht Millionen umgebracht haben, um in diese finstere Kategorie aufgenommen zu werden. Noch gilt eine Schonfrist, denn die Türkei ist noch weit von den großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts entfernt. Doch wurden auch diese nicht über Nacht errichtet. Was jetzt noch fehlt in Frank Dieköthers lehrreichem Herrscherspiegel, natürlich kann man erkennen, worauf es hinausläuft, wenn jemand die Lektionen 1 bis 3 in Angriff nimmt, was ja in einer Demokratie nicht strafbar ist. Aber warum machen die Leute da mit? Ein Diktator ist kein Diktator, wenn er nicht ein Volk hat, dem er diktieren kann. Warum akzeptiert ein Volk den Diktator? Warum wählt es ihn womöglich?
Eine berechtigte Frage unseres Rezensenten Paul Stenner. Er besprach das Buch »Diktator werden« des niederländischen, doch in Hongkong lehrenden Historikers Frank Dieköther. Untertitel »Populismus, Personenkult und die Wege zur Macht«. Verlag Klett-Cotta, 368 Seiten, kosten 26 Euro.
Lesart, das Literaturmagazin im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
In Diktaturen gilt der Einzelne wenig bis gar nichts. Doch was macht er, wenn er sich dem Unrecht nicht fügen will? Druckt er Flugblätter wie die Geschwister Scholl? Wird er zum Attentäter wie Johann Georg Elser? Oder geht er einfach namenlos im Strudel der Geschichte unter? Wer sich mit Stefan Lux befasst, lese ich in einem Buch, stößt rasch an Grenzen. Die Quellenlage ist dürftig und scheinbar vielversprechende Spuren laufen allzu oft ins Leere. Verfolgt hat diese Spuren der Autor Rüdiger Strempel und mit ihm rede ich nun über sein Buch Lux gegen den Nationalsozialismus und die Lethargie der Welt. Guten Tag, Herr Strempel.
Guten Tag, Herr Wey.
Wer war Stefan Lux und warum wissen wir alle nichts über ihn, Sie aber schon?
Ja, die Fragen sind beide gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Wer war Stefan Lux? Die Frage ist schon relativ schwierig zu beantworten, was man daran sieht, dass es eigentlich in einem Satz fast nicht geht. Stefan Lux war ein deutschsprachiger, jüdischer, aus dem Habsburgerreich stammender Journalist und Jurist, der dann nach dem Ersten Weltkrieg auch noch als Filmschaffender tätig war und sich sehr frühzeitig dem Thema des Antisemitismus und des Totalitarismus gewidmet hat. Er hat das Unheil des Nationalsozialismus heraufziehen sehen, hat frühzeitig versucht zu warnen hat aber festgestellt, dass man einfach nicht hören wollte, was ihn dann letzten Endes zu seiner Tat bewogen hat, über die wir hier ja auch sprechen.
Diese Tat müssen Sie erklären.
Ja, Stefan Lux hat sich im Juli 1936 in der Versammlung des Völkerbundes, also etwas Ähnlichem wie der Generalversammlung der heutigen Vereinten Nationen, selber erschossen, um auf diese Art und Weise ein Fanal zu setzen und auf den Nationalsozialismus und das Verhängnis, das vom Nationalsozialismus ausging und damit verbunden war, hinzuweisen. Er hat gehofft, auf diese Art und Weise die demokratischen Mächte Europas dazu zu bewegen, gegen Hitler und gegen den Nationalsozialismus einzuschreiten.
1936 war ja das Allerschlimmste noch gar nicht passiert. Er war also einer, der sehr früh angefangen hat, Widerstand leisten zu wollen. Hat er deswegen auch kein Gehör gefunden, weil alle da noch abgewiegelt haben?
Ja, er hat sicherlich aus verschiedenen Gründen kein Gehör gefunden. Wenn man bedenkt, dass er bereits unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg versucht hat, einen Film zu drehen, der sich mit der jüdischen Geschichte beschäftigte und den Titel Gerechtigkeit tragen sollte und dann feststellen musste, dass man bereits in der beginnenden Weimarer Republik einen solchen Film gar nicht mehr in die Kinos bringen wollte, dann sieht man, dass das Thema eben schlicht und einfach nicht gerne aufgegriffen wurde. Er ist dann in die Emigration gegangen, hat von Prag aus auch über entsprechende Emigrantenpublikationen gewarnt. Aber man wollte sich mit dem Thema einfach nicht auseinandersetzen. Man wollte es auch wohl teilweise einfach nicht wissen.
Dieser Film, den beschreiben Sie auch, da wird dem Leser, mir jedenfalls, nicht ganz klar, gibt es den noch? Haben Sie den gesehen? Immerhin spielen da zwei Größen des deutschen Films und des deutschen Theaters mit, nämlich Kortner und Ernst Deutsch. Haben Sie den gesehen? Gibt es den noch?
Das ist eine der Spuren, die leider dann ins Leere laufen. Es gibt eine Kritik dieses Films aus einem zeitgenössischen Filmmagazin und es gibt Hinweise darauf, dass der Film tatsächlich abgedreht worden ist und in die Kinos kommen sollte. Ich habe aber keine Spur des Films mehr finden können. Ob es überhaupt noch irgendwo auf der Welt eine Kopie davon gibt, kann ich nicht beantworten.
Nun ist das, ja, was ist das, was Sie da geschrieben haben? Ist das ein Roman? Er enthält Fußnoten. Ist es ein Dokumentarroman, ein Sachbuch? Wie gehen Sie mit dieser Quellenlage, die ja eher dürftig ist, um?
Ja, das ist genau das Problem. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, geschah das zunächst mal eigentlich aufgrund einer Randnotiz, die ich an ganz anderer Stelle gefunden habe, in der eben nur kurz und knapp zu lesen war, dass Stefan Lux sich an diesem Tag im Juli 1936 das Leben genommen hat in der Völkerbundversammlung. Ich bin der Sache dann nachgegangen und habe dabei festgestellt, dass das Thema eben weitgehend vergessen ist. Und dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Die mangelhafte Quellenlage dürfte einer sein. Ich war aber der Ansicht, dass diese Geschichte einfach erzählt zu werden verdient und dass Stefan Lux zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Und habe dann lange überlegt, ob ich aufgrund der mangelhaften Quellenlage davon Abstand nehmen sollte, weil ein absolut stichhaltiges Werk so nicht zustande kommen könnte im wissenschaftlichen Sinn. Oder ob ich die Geschichte dennoch erzählen sollte und habe mich dann für Letzteres entschieden, sodass das Buch jetzt sowohl romanhafte Züge hat, als auch eben viele Passagen enthält, die tatsächlich mit Quellen zu untermauern sind. In welches Genre es jetzt einzuordnen ist, überlasse ich dem Leser. Ich habe auf jeden Fall versucht, soweit ich es irgend konnte, die Quellen heranzuziehen und zu nutzen und auch kenntlich zu machen. Und dann ergänzt in meiner editorischen Notiz, sage ich ja auch, so, dass man annehmen könnte, so hätte es sein können.
Da gibt es Quellen, auch da bin ich als Leser so ein bisschen im Schwanken, die sind kursiv gesetzt, nämlich Briefe von Stefan Lux, zum Beispiel einen Brief an den britischen Außenminister Anthony Eden, um eben genau zu warnen vor Hitler, und das ist ein sehr hellsichtiger Brief, also da sind zwei Absätze über Hitler und seine Kamarilla drin, da denkt man, toll ausgedrückt, wirklich auf den Punkt gebracht. Dieser Brief hat Eden nie erreicht und das ist dann wiederum auch eine ganz tragische Geschichte, der wurde nämlich einfach den Schweizer Behörden kommentarlos vom Konsulat zurückgegeben. Sind diese Briefe zugänglich? Haben Sie, sind das Originalzitate?
Es sind einige Quellen zugänglich, also zum Beispiel der Brief an Joseph Avenol, an den damaligen Generalsekretär des Völkerbundes, der ist im Völkerbundarchiv zugänglich. Andere Texte habe ich zusammengesucht aus Sekundärquellen. Es gibt zum Beispiel eine Monographie beziehungsweise sogar zwei Monographien, eine deutschsprachige, eine spanischsprachige aus dem Jahr 1936, die sich dieser Tat und der Person Stefan Lux widmen. Und dort sind eben diese Briefe dann entsprechend wiedergegeben. Ob der Brief ihn gar nicht erreicht hat, wissen wir auch nicht wirklich, denn er ist immerhin, oder zumindest eine Kopie dieses Briefes, ist seinerzeit im Manchester Guardian abgedruckt worden, sodass er spätestens dort dann eigentlich auch ihn hätte erreichen müssen.
Nun ist dieser Termin, an dem Stefan Lux sich umgebracht hat im Völkerbund, ja auch ein historisch bedeutsamer Termin des Völkerbunds gewesen. Da ging es nämlich in einer Debatte um die Annexion Äthiopiens durch Mussolini und entsprechende Folgen oder Sanktionen, die alle dann nicht erfolgten. Und wie Sie das beschreiben, diese Debatten da, hat man das Gefühl, eine komplett gelähmte Atmosphäre. Eigentlich fast so wie heute in internationalen Gremien. Es wird ein bisschen diplomatisch geredet, aber niemand möchte den Diktatoren in die Hand greifen.
Ich glaube, das ist genau die Situation, die damals bestand. Das haben Sie vollkommen richtig beschrieben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass eben jener Generalsekretär des Völkerbundes, Joseph Avenol, eine bekannte Affinität zu den faschistischen Regimen in Europa hatte und deswegen unter anderem auch natürlich versucht hat, den Selbstmord von Stefan Lux herunterzuspielen, damit es möglichst wenig Publizität erlangt hat, was dann sicherlich auch wieder ein Teil der Antwort auf Ihre Frage ist, warum wissen heute so wenige davon? Aber die Situation war eben in der Tat so, man wollte sich im Grunde genommen nicht in erheblichem Maße engagieren.
Nun haben wir gerade diese Woche in Ungarn erlebt, wie ein EU-Mitglied die Demokratie mit einem Ermächtigungsgesetz schlicht abwählt. Und der Protest bleibt gelinde gesagt verhalten. Irgendwie scheint das niemanden so richtig zu interessieren. Würde jemand wie Stefan Lux, der ja letztlich bloß aufrütteln wollte, also medial wirksam sein wollte, würde so jemand mit einem Selbstopfer heute nicht fast noch deutlicher scheitern? Ist Öffentlichkeit herzustellen auch eine Waffe heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja ohnehin so, dass Versuche gerade durch Selbstmorde, und davon gibt es in der Geschichte und ja auch in der noch jüngeren Geschichte einige Beispiele, die Öffentlichkeit aufzurütteln, in der Regel nicht überaus erfolgreich sind. Man hat dann eine spontane Reaktion des Bedauerns, der Bestürzung, auch des Mitleids zum Teil und geht dann unter Umständen doch zur Tagesordnung über. Ich denke, das wäre heute wahrscheinlich nicht sehr viel anders. Dennoch bin ich der Auffassung, dass diese Geschichte einfach verdient wird, erzählt zu werden, weil ich finde, dass jedes Aufbegehren gegen rechte Regime und überhaupt gegen totalitäre Regime uns in Erinnerung bleiben sollte und auch entsprechend gewürdigt werden sollte und uns dann auch zur Mahnung dienen sollte. Und ich denke, wenn das der Fall ist, wenn der eine oder andere über diese Geschichte nachdenkt und gewisse Schlüsse daraus zieht, dann zumindest war ein solches Opfer nicht ganz sinnlos.
Vielen Dank, Rüdiger Strempel, für dieses Gespräch über Stefan Lux. So heißt das Buch auch, Lux gegen den Nationalsozialismus und die Lethargie der Welt. Herausgebracht hat es der Osburg Verlag, 198 Seiten, 22 €.